Wir lesen weiter im Römerbrief, jetzt im Kapitel 9. Das ist ja ein neuer Abschnitt, der hier in den nächsten drei Kapiteln begonnen wird, nämlich das Problem des jüdischen Unglaubens. So ist das überschrieben. Und der Apostel Paulus, von dem ja Petrus auch sagte, ist ja mit besonderer Weisheit ausgestattet worden, um gerade auch den Heiden, die ja von den Werdegängen im Volke Israel nichts mitbekamen, jedenfalls nichts Internes, von außen immer ein bisschen schauten, mitzuteilen, was Gott eigentlich auch in der Vergangenheit getan hat und wo das Ziel dieses Wirkens sein soll. Ich lese uns heute die ersten 5 Verse und wir werden mal sehen, wie weit wir in der Betrachtung kommen. Da heißt es: Ich sage die Wahrheit in Christo und lüge nicht, wie mir Zeugnis gibt mein Gewissen in dem Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich habe gewünscht, verbannt zu sein von Christo für meine Brüder, die meine Gefreundeten sind nach dem Fleisch, die da sind von Israel, welchen gehört die Kindschaft und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, welche auch sind die Väter und aus welchen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Amen. Diesen kurzen Abschnitt hat der Apostel durch den Heiligen Geist einleitend so als einen Block erstmal weitergeben können. Er schließt diesen kurzen Abschnitt ab mit dem Lobpreis Gottes und sagt, dass es gewisslich war. Amen. Petrus schrieb ja darüber, dass nicht alles recht zu verstehen ist, auch nicht leicht zu verstehen ist, was Gott durch diesen Apostel gewirkt und gesagt hat. Manches ist so schwer zu verstehen, dass die da der Schriftmeister sein wollen und nicht dazu berufen sind, das Wort sogar verdrehen. Es ist also immer wichtig, bei allem, was wir in der Heiligen Schrift betrachten, es betend zu tun. Und der Herr hat versprochen, schrittweise zu erleuchten, schrittweise. Es gibt keinen, der alles weiß, auch wenn manche das behaupten, das ist Einbildung, sie wissen es nicht. Es gibt keinen, der alles weiß aus der Schrift. Wir wissen immer nur stückweise etwas. Der Herr führt uns auf seinem Weg stückweise voran. Und wenn wir im Gehorsam diesen Weg, den er uns gezeigt, gegangen sind, dann zeigt er uns wieder ein Stück. Und das merken wir ja auch, dass ja, so wie es am Ende auch des Johannes-Evangeliums steht, dass ja auch des Büchermachens auch kein Ende ist, dass ja viel gesagt, geschrieben wird. Warum muss das so sein? Weil man immer wieder revidiert und immer wieder sagt, na, das war es nun doch nicht so. Müssen wir wieder ein neues Buch schreiben, nicht? Und was ist das für eine Flut? Ist es ja nicht schlecht, bloß von diesem Gedanken, wir erfassen alles und ich habe alles erfasst, muss man sich lösen. Sondern immer nur das, was uns erleuchtet ist, annehmen und daraufhin gehen, damit wir nicht in falsche Richtungen geleitet werden, wie es Petrus sagte. Diese Kapitel 9 bis 11 behandeln eine große Tragik. Eine Tragik, die sich ja auch im Herzen des Apostels so niederschlug, dass er innerlich immer weinte. Eine riesige Traurigkeit in sich beherbergte über das, was er vor Augen sah, an seinem Volk, an dem Volk, aus dem er auch kam. Und wir haben ja gelesen, dass sein Herzenswunsch so war, dass, wenn es möglich gewesen wäre, durch Verbannung seiner eigenen Person andere zu retten, dann hätte er das gerne in Kauf genommen. Das ist im Übrigen auch der Ausdruck dessen, was 1. Johannes 3, Vers 16 sagt. Wir kennen ja Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Aber was steht 1. Johannes 3, Vers 16? So sollen wir auch unsere Brüder lieben, dass wir unser Leben für sie lassen. Und das hat hier der Apostel Paulus auch gesagt. Wenn es möglich wäre, würde ich mein Leben auch für sie einsetzen. Verbannt werden von Christus, damit etliche selig würden. Es ist also ein trauriger Abschnitt in gewisser Weise, wenn wir nicht auf das Ende hinschauen würden, was Gott zum Ende dieses Weges tun will für sein Volk, aus dem der Erlöser, Jesus Christus, über den wir sehr dankbar sind, kam. Wir sind ja dankbar, dass Jesus aus diesem Volk zu uns kam und wir gerettet werden konnten, dass das Evangelium unter die Nationen kam. Und diejenigen, aus dem Jesus kam, aus dem Volk, sind zu einem großen Teil blind. Blind für diese wunderbare Wahrheit, die Erlösung in Ewigkeit. Aber zugleich kommt auch in diesen folgenden Kapiteln die Souveränität des Gnadenhandelns Gottes an diesem Volk Israel und den Nationen zum Vorschein. Gott lässt sich nicht in seinen Plan gucken. Er handelt souverän, ohne sich von irgendeinem von uns abhängig zu machen oder von irgendeinem Menschen. Er fragt keinen Menschen danach, bist du damit einverstanden, dass ich das mache? Er handelt souverän. So souverän, dass wir gar nicht mitkriegen können, warum er dies und jenes macht. Hier verstehen wir auch die Worte durch den Propheten Jesaja im Kapitel 55, wo ja dann gesagt wird, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege sind nicht eure Wege. Der Herr hätte auch sagen können, hört auf, euch anzustrengen, mich ausforschen zu wollen. Ihr werdet das nie können. Ihr werdet nicht schaffen, den Urgrund meines Handelns herauszufinden. Seid zufrieden, wenn ihr ein bisschen für euch mitkriegt, für euer Leben. Ja, diese Größe Gottes müssen wir einfach immer wieder stehen lassen. Wir sind ja versucht, auch als Menschen, auch als gläubige Menschen, Gott in unsere Sphäre zu ziehen. Gott soll klein werden wie wir, damit wir mit ihm auf der gleichen Ebene kommunizieren können und reden können. Von du zu du. Aber das lässt er mit sich nicht machen. Er ist der große, allmächtige Gott, dessen Gedanken wir nie erraten und dessen Wege wir nie im Vorhinein sehen können, höchstens wenn wir dann draufstehen. Ach, das ist ein Weg des Herrn. Er hat mich geführt. Darum geht es und darum geht es auch in diesem Geheimnis der Blindheit Israels. Es ist ja auch ein Geheimnis, ja, was hier behandelt wird. Israel war berufen als ein Bundesvolk, das Gott benutzte, um unter diesem Volk seine Herrlichkeit zu zeigen, sein Wort auszubreiten, seinen Maßstab aufzuzeigen, was bei ihm gilt. Er hatte nur dieses Volk erwählt, kein anderes. Und es war noch nicht mal ein berühmtes und großes Volk, lesen wir in der Schrift. Nein, kleinste, verachtetste. Gar nicht wert in den Augen der übrigen Nationen. Nun hat in diesen Kapiteln, lesen wir, und das merken wir bis zum heutigen Tag, Gott dieses Bundesvolk, mit dem er ja einen eigenen Bund geschlossen hat, beiseite gestellt. Du darfst nicht sehen. Beiseite gestellt. Es hat auch individuelle Gründe. Natürlich hat es auch Gründe der Abtrünnigkeit. aber du darfst nicht, obwohl ich die ganze Zeit mit dir geredet habe, du darfst nicht. Und er schuf sich ein neues Gebilde, ein neues Volk, die Gemeinde, die aus Juden und Heiden besteht. Paulus erkannte im Heiligen Geist, dass unter vielen Gläubigen, und das können wir gut nachvollziehen, weil das bis zum heutigen Tag so ist, vielen Gläubigen an Jesus Christus die Frage nach der Zukunft Israels aufbrach. Damals am Anfang viel mehr noch als vielleicht heute. Wir denken auch an diese Aussage am Ende des Johannesevangeliums, dass Petrus auch eine Frage hatte. Was ist denn mit dem Johannes da? Und dann sagt der Herr, das geht dich gar nichts an. Folge du mir nach. Selbst wenn ich dir das tief erklären würde, würdest du es gar nicht verstehen. Es sind Fragen, die aufbrechen über das Wohl und Wehe des Nächsten. Warum passiert denn dem das und jenen? Haben wir ja auch solche Fragen. Warum ereilt ihn dieses Schicksal und jenes Schicksal? Und dann forschen wir, versuchen was rauszufinden und glauben, was gefunden zu haben, und dann verbreiten wir unsere Meinung darüber, die ja dann nicht unbedingt richtig ist. Und so gab es auch Fragen hier unter den gläubigen Heiden. Ja, was ist denn da nun mit dem Volk? Da kommt doch der Messias her. Ein Teil kann glauben, ein anderer Teil, das sind die meisten, kriegen nicht mit, dass unser Heiland ihr Messias ist. Ist doch furchtbar. Ist doch furchtbar. Was geht da vor? Warum ist das so? Auch tritt die Frage für diesen Teil, der blind ist, auf, der doch eigentlich auf den Messias wartete. Und ich glaube, diejenigen, die in Israel waren und haben mal in die religiöse Richtung des Judentums geschaut, haben bemerkt, da gibt es viele, die auf den Messias warten und die eine Gottesdienstform üben, um eben würdig zu sein, dem Messias zu begegnen. Und sie kriegen das nicht mit. Sie kriegen es nicht mit. Warum konnten die nicht sehen, wer Jesus ist, obwohl sie doch auf ihn warteten? Denn das Volk Israel hatte ja die Verheißung, haben wir gelesen. Ihnen gehören die Verheißung. Ihnen wurde ja gesagt, da kommt dieser Messias. Durch die Prophetenbücher lesen wir das. Und dann kommt die Frage auf, wir hatten in dem Kapitel zuvor gelesen, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus ist. Jetzt könnte man sagen, aha, dann ist ja dieses geliebte Volk doch geschieden. Denn im Propheten steht ja, einmal sagt Gott, ich habe dich doch je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Aha, jetzt liebe ich dich nicht mehr. Kann doch was scheiden von der Liebe Gottes? Das sind alles Fragen, die damals gegenwärtig waren und zum Teil ja auch heute noch. Ich meine, es gibt ja natürlich auch die ablehnende Haltung gegen Israel. Da hat man es sich dann ganz leicht gemacht, hat man gesagt, na gut, verstehen können wir das ja sowieso nicht. Deswegen machen wir einfach einen Schnitt. Jetzt sind wir die Leute. Ja, das ist so eine einfache Lösung, eine menschliche Lösung, die man gerne hat, weil man das Problem nicht lösen kann. Deswegen. Israel hatte ja zuvor noch nicht die Chance, damals schon im alten Bund den Messias und die Gnade durch den Messias anzunehmen. Sie kannten ihn also nicht, aber sie warteten auf ihn. Und als er dann kam, erkannten sie ihn nicht. Die Seinen nahmen ihn nicht auf in dem Volk. Sie nahmen ihn deswegen nicht auf, weil sie sagten, wir brauchen keinen Messias. Solche Leute gab es auch und gibt es auch heute, die da sagen, wir brauchen keinen Gott. Wir machen das alles allein, wir sind die frommen Leute. Ja, das auch. Aber sie nahmen ihn nicht deswegen nicht auf, weil sie sagten, du bist zwar der Messias und wir wollen dich nicht, sondern was machst du aus dir selbst? Du bist nicht der Messias. Wir können das nicht bei dir erkennen. Du bist es nicht. Was machst du aus dir selbst? Du bist ein Mensch. Ist das nicht der Sohn vom Zimmermann? Ja, all diese Fragen. In Matthäus 13 lesen wir dann, dass Gott es so beschlossen hat, dass sie hören und nicht hören, dass sie sehen und nicht sehen, dass sie nicht verstehen. Als in Matthäus 13 Jesus diese Himmelreichsgleichnisse gibt und den Jüngern das erzählt, sagt er, euch ist es gegeben, das zu verstehen, den anderen nicht, damit sie sich nicht bekehren und ich ihnen hilfe. Also da ist eine Aussage drin, die sagt, dass Gott hier etwas gemacht hat. Er hat etwas in die Wege geleitet, womit er ein wichtiges Ziel verfolgte. Und wir lesen es später ja auch in den weiteren Kapiteln, wo der Apostel Paulus sagt, ja, dass diese Blindheit den Heiden zum Heil geworden ist. Das sind Geheimnisse, die wir nicht bis ins Letzte ausforschen können. Paulus will in diesem Kapitel zeigen, dass es bei dem Volk Gottes nicht um die Frage des Verlassenseins ging, sondern um die Wahl der Gnade zum Zeugendienst. Einige wurden sehend, andere blieben blind. Ein Teil durfte den Messias erkennen und ein anderer Teil, der mit Gottesdienst geeifert hat, das zu tun, blieb blind. Paulus selbst bezeichnet sich ja auch als eine unzeitige Geburt. Also auch ihn hat das hier weinend beschäftigt. Warum bin ich denn einer, der sieht? Ich war doch eigentlich ein Schlimmer. Ich habe die Gemeinde verfolgt. Und ausgerechnet ich darf sehen, wer der Messias ist. Mich beugen. Andere, die viel besser sind als ich, die vorsichtiger waren, die kriegen das immer noch nicht mit. Die nicht die Christen verfolgt haben in der Weise. Ich bin eine unzeitige Geburt. Die Antwort sollte aber lauten, nein, dennoch, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Was Gott erwählt hat, das bringt er auch zurecht. Wir müssen sehen und erkennen, dass Israel durch menschliche, irdische und somit auch teuflische Werke, so wie es auch in Jakobus 3 steht, Vers 15 und 16, aus der innigen Gemeinschaft mit Gott, aus dieser Dienstgemeinschaft geglitten ist und somit nicht mehr vorübergehend tüchtig war zu diesem Dienst. Israel wurde immer wieder zur Treue gegen Gott aufgerufen, aber es fiel stets erneut in mancherlei Abtrünnigkeiten. Mir ist dabei auch eingefallen, weil man ja so schnell mit dem Urteil dabei ist, als Mensch, nach unserer Logik, aha, wenn Israel abtrünnig wurde, dann ist es verworfen. Israel ist beiseite gesetzt und nicht fähig, als Dienstvolk dienen zu können. Aber nicht verworfen, das lesen wir auch in diesem Kapitel. Und da ist mir eingefallen in Offenbarung 3 die Gemeinde zu Laodicea. Wenn ich die Verse lese, was hätte ich gemacht? Die Leute hätte ich alle abgeschrieben. Abfall, Mülleimer, keine Chance. Am Ende dieses, wo der Herr sagt, du hast überhaupt keine Ahnung mehr. Du weißt gar nichts mehr. Du bist blind, nackt, bloß. Nichts stimmt mehr an dir, obwohl du dir einbildest, du seist fromm und alles sei bestens. Wir würden sagen, also diese Leute, die sollen uns gestohlen bleiben. Die kriegen keine Chance mehr. Die hatten die Chance Und die stehen jetzt so da, als ob die noch nie was gehört hätten vom Evangelium. Und die müssen wir aussortieren. Weg. Aber da steht am Ende, tue Buße. Kehre um. Wird auch zu denen gesagt. Gott liebt die trotzdem. Und sagt dann, wenn du umkehrst, ich komme zu dir. Und wir gehen wieder gemeinsam voran. Dieses Augenmerk müssen wir auch hier in diesen Kapitel 9 bis 11 haben für das Bundesvolk Israel. Als heilsgeschichtliches Gefäß, Dienstgefäß, so könnte man sagen, zum Heil der Nationen, wurde Israel zum großen Teil ja mit Blindheit geschlagen für die gegenwärtige Wahrheit und die gegenwärtige Erlösung in Jesus Christus. Nur ein kleiner Teil konnte diese Erlösung in dem Blut des Lammes erkennen. Und durch diese kleine Schar, die ja in der Gesellschaft, sei es in Israel oder auch unter den Nationen, als die Schwachen und Ungelehrten bezeichnet worden sind, gründete Gott in Jesus Christus ein neues Dienstgefäß zum Heil, das heißt zur Einladung, zu ihm zu kommen, zu dem Heil der Seele. Deswegen steht in Galater 6, Vers 16, wo Paulus am Ende grüßt, und das Israel Gottes. Und Schwache und Ungelehrte, im Korintherbrief schreibt Paulus das ja dann auch und sagt, naja, seht ihr, was nichts gilt vor der Welt. Das hat Gott erwählt. Die Welt sagt, es sind doch alles so ein bisschen beschränkte Leute, die noch glauben, dass in Jesus Christus das Heil ist. Ja, das könnt ihr auf der Straße sogar erleben. Das haben wir persönlich auch erlebt, dass uns ehemalige Kollegen einfach als verrückt erklärt haben. Dass wir als gebildete Leute an sowas glauben können. Ja, seid verrückt. Nicht? Oder wie ein Sänger mal sagte, das ist nur was für Lieschen Müller nebenan. Ja, ich meine, die kann ich dafür, die muss das haben. Ne? Schwache, elende Leute. Aber für Gebildete ist das nicht. Nein. Das hat Gott so gemacht. Auch in Israel selbst. Sie haben gesagt, das sind alles da Fischer und was sind denn das überhaupt für Leute, die Jünger? Das sind doch, wir haben studiert. Wir sind die Pharisäer. Wir können lesen und schreiben, aber die sind Analphabeten. Ja, was sollen die schon sagen? Wir wissen, so steht es in der Apostelgeschichte, wir wissen doch, dass das ungelehrige Leute sind. Ungelehrte Leute. Ja, da hat Gott was ganz Wunderbares gemacht mit dieser kleinen Schar, besonders mit denen, die schwach und elend sind, und hat ein neues Heilsgefäß für eine bestimmte Zeit zusammengestellt, bis zum Ende der Gnadenzeit, bis eben auch die Züchtigung dieses Teiles Israels, was noch blind ist, zu Ende ist und dann auch zum Sehen durchdringt. Wir können sagen, das geistliche und das leibliche Volk Israel wird dann bei der Wiederkunft Jesu vereint in einem Volk, in einem Heilsvolk. Es gibt also heute während der Gnadenzeit kein in Wahrheit neues Israel, sondern nur ein geschrumpftes Israel, das an Jesus Christus gläubig geworden ist und mit an Jesus Christus gläubig gewordenen Heiden als Volk aufgefüllt wird. Wir lesen das ja auch später nachher in diesen Kapiteln, nicht dass ein neuer Baum, Ölbaum, gesucht wurde, sondern der alte, der bestehende, wurde genommen, alle Ungläubigen wurden daraus genommen und von den Heiden, die gläubig wurden, wurden da hineingesetzt. Da wurde der Baum wieder gefüllt mit Ästen aus den gläubigen Heiden. Das heißt, es bleibt derselbe Baum, es bleibt dasselbe Volk, wenn auch geschrumpft. Auch den Heiden sollte von Anfang das Heil Gottes zuteil werden, denn die Heiden waren nie vergessen. Nie vergessen. Das sollten wir auch wissen, denn in Hesekiel 18,4 sagt der Herr, alle Seelen gehören mir. Ob das die Heiden sind oder ob das die Juden sind, Israel. Alle gehören mir. Und Gott hat an alle gedacht. Er wollte nicht, dass irgendeiner außen vor bleibt, nur dieses eine Volk. Nein, das eine Volk wurde benutzt, um das mitzugestalten, was Gott für alle tun wollte, also auch für die Heiden. Die Zurechtbringung Israels. Der unter die Nation weggeführte Teil Israels zur Züchtigung durch den Herrn, so müssen wir es ja sagen. Züchtigung, Zurechtbringung bleibt also nicht schlussendlich ausgeschlossen von der Liebe Gottes. Es kommt, dessen Beginn ja auch, sehen wir jetzt gerade in unserer Zeit, das ist ja ein Wunder vor allen Nationenaugen, also wer nicht boshaft ist, der muss dieses Wunder bekennen und erkennen, dass dieses Volk, was 2500 Jahre, also das blinde Volk Israel, keine Souveränität, keinen eigenen Staat hatte, noch existiert, trotz der millionenfachen Ermordung von Juden, und sogar wieder eine Souveränität, einen eigenen Staat besitzt. Das ist ein Wunder. Und hier sehen wir, dass Gott auch etwas einleitet. Er hat es nicht ausgeschlossen aus dem Heilsplan, sondern er führt es jetzt auf den Wegen, wo es auch den Messias kennenlernen kann. Er will es zur Ruhe bringen. Und das wollte der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist, nicht der Apostel Paulus. Es ist ja manchmal, also mich stört zum Beispiel, man kommt ja nicht drum herum, dass manche immer sagen, das hat Petrus gesagt, das sagt Johannes, das sagt Paulus. Ja, gut, wir müssen die Namen manchmal nennen, aber das hat nicht Paulus gesagt, das hat der Heilige Geist durch ihn gewirkt. Die Bibel ist die Offenbarung des Wortes Gottes, nicht von irgendeinem frommen Schreiber, wie das ja manche, gerade auch in der modernen Theologie, so nennen. Ja, das war ein Brief von dem und dem und dem. Und das hat man ja besonders, heute ist ja ein Aufmarsch wieder der Rechtsextremisten in Cottbus zu dieser Zeit. Das hat man ja gerade in der Zeit des Nationalsozialismus gemerkt, wie viele deutsche Christen das genauso gedacht haben. Wenn die Herrenworte gelesen wurden auf dem Matthäus-Evangelium, standen sie auf, oder Johannes-Evangelium. Wenn jetzt aus dem Brief Paulus wurden, saßen wir, ist nicht so wichtig. Bleibt man sitzen. Deutsche Christentum. Ja. Nein, so ist es nicht. Das ist der Heilige Geist, der Geist Gottes, der diese Menschen benutzt hat, um diese Wahrheiten, die auch für uns noch schwer zu verstehen sind, aber mitzuteilen. Wir lesen nochmal von diesem Zurückführen, dass Gott ja einfach sein Volk nicht vergessen hat, was dort mit Blindheit geschlagen war und noch ist. Jeremia 31, da spricht dieser selbe Geist, der Geist Gottes, durch diesen Propheten. Und da heißt es in Abvers 10, hört ihr Heiden des Herrn Wort und verkündigt's fern in die Inseln und spricht, der Israel zerstreut hat, der wird's auch wieder sammeln. Also beides wird hier gesagt. Zerstreut, der alle Nationen, heißt nicht vergessen, abgeschrieben. Der wird's auch wieder sammeln und wird sie hüten wie ein Hirte seine Herde. Denn der Herr wird Jakob erlösen und von der Hand des Mächtigen erretten. Und sie werden kommen und auf der Höhe zu Zion jauchzen. Das heißt also nicht in Australien, auch nicht in Uganda, sondern auf dem Berg Zion zu Jerusalem. Zu Zion jauchzen und werden zu den Gaben des Herrn laufen, zum Getreide, Mostöl, jungen Schafen, Ochsen, dass ihre Seele wird sein wie ein wasserreicher Garten und sie nicht mehr bekümmert sein sollen. Diese Werdegänge sind eingeleitet worden. Und da heißt es ja im Propheten Jesaja, auch durch denselben Geist Gottes, ja, es ist immer derselbe Geist Gottes, denn die Bibel ist insgesamt Gottes Wort. Vers 10, freut euch, Jesaja 66, mit Jerusalem und seid fröhlich über sie alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr alle, die ihr über sie traurig gewesen seid. Also hier werden auch Zeitabschnitte bezeichnet. Es gab Zeiten, wo man traurig sein konnte, so wie Paulus das sagt. Ich bin so mit Traurigkeit geplagt über dem, was ich da sehe, an denen, die nach dem Fleisch meine Brüder sind, mein Volk sind. Da heißt es, freut euch aber, freut euch. Denn dafür sollt ihr saugen und satt werden von den Brüsten ihres Trostes. Ihr sollt dafür saugen und euch ergötzen an der Fülle ihrer Herrlichkeit. Denn so spricht der Herr, siehe, ich breite aus den Frieden bei ihr wie einen Strom und die Herrlichkeit der Heiden wie einen ergossenen Bach. Da werdet ihr saugen, ihr sollt auf dem Arme getragen werden und auf den Knien wird man euch freundlich halten. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem ergötzt werden. Also der Geist Gottes zeigte schon auf, dass hier irgendetwas passiert, was man zunächst nicht versteht, was einen sehr traurig macht, aber was schlussendlich auch zur Freude führen soll und wird. Und darum soll schon im Herzen der Gläubigen durch den Glauben diese Freude erwartet werden. Und wir sollen nicht stehen bleiben bei der Traurigkeit, die uns im Moment erfasst, wenn wir den äußeren Zustand dieses blinden Volkes sehen. Wenn also auf der einen Seite Gott sein züchtigendes Gericht über das Volk ausgesprochen hat und ausspricht, denn das war Züchtigung, dass er sie unter die Nation gebracht hat. Das war nicht einfach nur so ein kleiner Ausflug oder ein Urlaub. Das war Züchtigung, schwerste Züchtigung. So spricht der Herr aber auf der anderen Seite auch von der Erlösung aus diesem Allem. Wenn wir allein mal am Anfang des Propheten Jesaja lesen, was der Herr da über sein Volk sagt, ja, über das Bundesvolk, das er erwählt hat, wie die sich benehmen. Also da musste Züchtigung dran sein. Hört ihr Himmel und Erde, nimmt zu Ohren, denn der Herr redet, ich habe doch Kinder aufgezogen und erhöht. Und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn, ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht. Und mein Volk vernimmt es nicht. Und im Vers 23 und weitere, deine Fürsten sind Abtrünnige und sind Diebsgesellen, sie nehmen alle gern Geschenke und trachten nach Gaben, dem Weisen schaffen sie nicht recht und der Witwe Sache kommt nie vor sie. Darum spricht der Herr Zebaoth, der mächtigen Israel, o weh, ich werde mich trösten an meinen Feinden und mich rächen an meinen Widersachern. Also eine Sprache ist das, wo eigentlich Zurechtbringung und Züchtigung nötig ist. Das können wir daraus deutlich erkennen. Oder in Jesaja 65, wo der Herr sagt, ich werde gesucht von denen, die nicht nach mir fragten. Da ist dann also schon, sind die Heiden schon angesprochen. Ich werde gefunden von denen, die mich nicht suchten. Und zu den Heiden, die meinen Namen nicht anriefen, sage ich, hier bin ich, hier bin ich. Denn ich recke meine Hände aus den ganzen Tag zu einem ungehorsamen Volk, das seinen Gedanken nachwandelt und auf einem Wege geht, der nicht gut ist. Also hier können wir daraus merken, dass Gott unbedingt eine zurechtweisende Züchtigung ansetzen muss. Zu dem Volk, was er souverän für sich, wir lesen es ja in 5. Mose 7, zu einem Eigentum erwählt hat. Das gehört mir. Was mir gehört, da werde ich auch Hand anlegen. Deswegen kommen wir persönlicher als Kinder Gottes auch unter die Züchtigung. Weil wir uns ja nicht mehr selbst gehören. Paulus sagt das auch in seinem Brief. Wisst ihr gar nicht? Ihr gehört euch gar nicht mehr selbst. Als Kinder Gottes gehört ihr Christus. Und er macht mit euch das, was gut ist. Das machen wir ja als Eltern auch. Manchmal, wir sagen, Kind, mach das nicht, pass auf und so. Und beim dritten Mal, weißt du, jetzt musst du aber mal mitkommen. Ja, einfach, wir möchten das Kind bewahren. Es soll doch nicht bei Rot über die Straße gehen und plötzlich überfahren werden. Wer will denn das? Gott will das ja auch nicht bei uns. Und deswegen müssen wir oft gezüchtigt werden. Und so auch das Volk. Wir merken, hier ist eine Situation, die Gott unbedingt regeln will. Und dann spricht er nämlich auf der anderen Seite erstmal die Feststellung, was man, wie das Volk sich jetzt entwickelt hat, aber was geschehen muss. In Jesaja 54 zum Beispiel, Vers 7 bis 10, spricht Gott durch seinen Geist. Nach der Züchtigung, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Musste sein, ging nicht anders. Aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich wieder sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich dein erbarmen. Also zu wem spricht er hier? Nicht zu den Heiden. Die Heidengemeinde gab es zu der Zeit noch gar nicht. Die ist erst später entstanden. Er spricht zu dem Volk Israel, das er erwählt hat, ja. Denn solches soll mir sein wie das Wasser Noahs. Da ich schwur, dass die Wasser Noahs sollten nicht mehr über den Erdboden gehen. Also habe ich geschworen, dass ich nicht über dich zürnen, noch dich schelten will. Dann kommt ja dieser wunderbare Satz, den wir uns ja oft untereinander sagen und geben. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Also dies ist hier in diesem Römerbrief Kapitel 9 bis 11 auch mit drin verarbeitet. Auf der einen Seite die große Traurigkeit, Blindheit Israels, auf der anderen Seite die Hoffnung. Wenn die Fülle der Heiden eingehen wird, dann wird Israel sehend, ja, steht dann dort geschrieben. Und darum ja auch schon die Aufforderung durch den Geist Gottes in Jesaja 40, tröstet, tröstet mein Volk, redet mit Jerusalem freundlich, tröstet es, redet freundlich. Denn ihre Dienstbarkeit hat ein Ende. Sie haben Doppeltes empfangen für all ihre Sünden. Doppeltes. Doppeltes. Gott, der Gerechte, konnte Israel nicht ungestraft und ungezüchtigt lassen, obwohl sie ja den Geist der Wahrheit noch nicht empfangen haben und in sich trugen. Das ist ja erst zu Pfingsten für alle Menschen geschehen, die an Jesus glaubten. Da gab es ja nur einige wenige im Volk Israel, die mit dem Heiligen Geist beseelt waren. Die anderen, die hörten nur von außen, was gut ist und wurden aufgefordert zu versuchen, das zu tun. Aber sie hatten keine persönliche innere Führung, so wie die Glieder der Gemeinde Jesu. Gott musste aber sein Volk dennoch züchtigen und zurechtbringen. Deswegen, Paulus will hier auch der Gemeinde deutlich machen, die schon selig geworden ist, bitte schaut den Rest Israels, der blind ist, mit Barmherzigkeit an. Schwingt euch nicht zu Richtern über diesen Teil auf. Die Gefahr war ja groß. Ja, ja, Gott hat es ihnen weggenommen und uns gegeben. Ade. So reden ja auch heute noch viele. Aber das soll nicht sein. Gläubige Christen müssen dagegen vielmehr darauf achten, dass sie nicht durch Missachtung des Sohnes Gottes und die Gabe des Heiligen Geistes in sich nicht aus der Gnade fallen. Ein starkes Wort steht da im Hebräerbrief. Wir haben das ja sicher alles schon mal gelesen. Ich möchte uns das mal aus dem 10. Kapitel lesen, Vers 26. Denn so wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir weiter kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten des Gerichtes und des Feuereifers, der die Widersacher verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz des Mose bricht, hier wird also der alte Bund erst angesprochen, der musste sterben, ohne Barmherzigkeit, durch zwei oder drei Zeugen. Wie viel meint ihr? Ärgere Strafe wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Testaments unrein achtet, durch welches er geheiligt ist und den Geist der Gnade schmäht. Also hier ist mit in diesem Kontext hineingenommen, dass die Gemeinde, die jetzt die Gnade empfangen hat, zu sehen, wer der Messias ist und was man dadurch hat, aufpassen soll, dass sie nicht selbst in die Abtrünnigkeit kommt. Und soll nicht richtend über das blinde Israel sich aufschwingen. Denn Gott hat seinen Plan und er führt seinen Plan auch durch. Ich hatte ja in diesen Versen hier noch einige Ausführungen gelesen, was diesem Bundesvolk alles zustand. Ich will das auch noch kurz erläutern. Zunächst also der Apostel Paulus war über diese Spaltung des Volkes in Sehende und Blinde sehr traurig, von großer Traurigkeit erfasst. Er musste gleichsam im Geist die Leiden des blinden Teiles Israels mit ansehen und das Hohngelächter der Heiden über das geliebte Volk Gottes hören. Na bitte, das haben sie nun davon. Das sind die Frommen. Das Hohngelächter, ja, ist schon da. Die da gleichsam Arbeiter für die Nation zu ihrem Heil waren und Verheißungsträger waren des Lebens aus Gott, sie wurden durch ihre menschliche Schwachheit an das Ende der Warteschlange zum ewigen Heil gestellt. Wie es ja auch in Micha 5 schon gesagt worden ist. Es wird etwas geschehen, aber bis zum Ende, in der Zwischenzeit, wo das Gute geschieht, bis zum Ende lässt er sie plagen. Bis auf die Zeit, dass sie dann auch sehen werden. Und das ist eine Plage. Ich kann die Israelis verstehen, die heute in Israel leben. Das ist eine Plage. Das ist keine Freude. Ich habe Menschen gesprochen auf der Straße, die ausgewandert sind aus Israel. Warum? Sie sagen, das ist kein Leben. Jede Plastiktüte kann eine Bombe sein. Wir laufen nur noch mit Angst durch die Straßen. Überall fliegen Raketen an den Grenzen. Wir müssen unsere Kinder in Schutzkeller bringen, dass sie dort schlafen. Das ist eine Plage, das ist keine Freude. Wenn man nicht lernt, auf das Wort Gottes zu sehen, indes lässt er sie plagen, bis dahin, bis zu dem Zeitpunkt, dass sie sehend werden und auch den Messias in ihrer Mitte grüßen. Die Traurigkeit des Apostels über den Zustand seiner Brüder nach dem Fleisch trieb ihn aus Liebe zu dem Volk, aus Liebe in dieser Aussage verflucht werden zu wollen, von Christus, wenn er einige davon erlösen könnte und ihnen damit helfen könnte. Und dann zählt er noch einmal auf und gibt zu bedenken, was doch diesem Volk eigentlich gehört. Die Kindschaft? Ich sagte vorhin 5. Mose 7, da wird ja geschrieben, dass Gott sagt, ich habe dich erwählt zum Eigentum. In 2. Mose 4, das ist mein erster Sohn. Israel ist mein Sohn. Hosea 11, Vers 1, auch. Mein erstgeborener Sohn, haben die Kindschaft. Gott nennt es so. Die Herrlichkeit, das heißt also, sie hatten das Erbe bekommen, die Gemeinschaft mit der göttlichen Kraft zu haben. Die Schechina, die Wolkensäule, war in ihrer Mitte, die Wolkensäule Gottes. Das war ihnen zugesprochen, keinem anderen Volk. Gemeinschaft mit dem Göttlichen. 5. Mose 14, 2 und 2. Mose 40. Ihnen gehört der Bund. 2. Mose 19. Der Bundesschluss am Sinai. Ich mache einen Bund mit dir. Und Bund heißt Verpflichtung. Ich stehe zu dir, du musst auch zu mir stehen. Ihnen gehört das Gesetz. Das Gesetz hat kein heidnisches Volk in die Welt gebracht. Das ist durch Israel in die Welt gekommen. Dass wir heute unser Grundgesetz auf diesem Gesetz vom Sinai basierend haben, das ist ein Geschenk Gottes durch sein Volk. Keine Heiden haben solche Gesetze gekriegt oder aufgerichtet. Ihnen gehört das Gesetz, 2. Mose 20, die Wege Gottes, die Richtlinien haben sie gekriegt. Und durch sie sind sie unter die Nation gekommen. Ihnen gehört der Gottesdienst, sagt Paulus hier. Sie haben die Opfer bekommen, die sie geben durften, damit sie in Verbindung mit ihrem Schöpfer bleiben. 2. Mose 29 wird davon gesprochen, von dem täglichen Brandopfer, das gegeben werden durfte, damit die Gemeinschaft bestehen bleibt. Damit Israel vor Gott leben konnte zum Segen und Dienst für die Nation. Deswegen später sagt der Herr Jesus in Johannes 4 zu der Samariterin am Jakobsbrunnen, das Heil kommt von den Juden. Antisemitische Äußerungen machen das ja anders. Die sagen dann, nein, nein, hör auf mit Israel. Das Heil kommt von dem einzelnen Juden. Ja. Das heißt, man klammert das Volk aus. Man sagt nur, ja, eben aus den Juden. Ja, so ist es. Und deswegen, man klammert es dann aus und sagt, richtet sich nur um die eine Person. Aber dass dieses Volk das Dienstgefäß war und eben aus den Juden zu den Heiden das Heil kam, das will man nicht mehr wissen. Ihnen gehören auch die Verheißungen. Gott sagte zu ihnen, was er alles tun möchte und wie er mit der Welt verfahren möchte. Die Wegführung, 5. Mose 18 können wir danach lesen oder 4. Mose 24. Die Verheißungen über den Messias. Ja, es wird der Messias kommen. Ihnen gehört das. Und zum Schluss sagt Paulus dann bei der Aufzählung, Ihnen gehören auch die Väter. Da kommt das alles her. Abraham, Isaak, Jakob. Und wenn wir das Geschlechtsregister lesen von dem Herrn Jesus, in Matthäus 1, 3x14, da sehen wir, dass der Stammbaum genau zu diesen Vätern hinführt. Und da weint Paulus und sagt, all das haben sie und nun sind sie blind. Und ich als unzeitige Geburt bin sehend geworden. Aber er führt dann ja auch weiter aus in diesen Folgeversen und weiteren Kapiteln. Gott verfolgt ein wunderbares Ziel damit. Ein wunderbares Ziel. Das Ende wird gut werden. Ein Segen mitten auf Erden für alle Nationen. Jesaja 19, 24 habe ich gerade in diesen Tagen wieder gelesen. Jetzt der Umschwung in Ägypten. Ihr wisst ja, Ägypten wird auch gläubig an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Steht hier geschrieben. Man wird diesen Gott ehren. 5 Städte werden durchzogen sein mit dem Gottesdienst des Gottes Israels. Und es wird Friede sein, ein Segen. Ja, Assyrien, Ägypten, Israel, selbst dritt werden ein Segen sein zusammen. Für die Nationen. Das ist ein Werdegang, den Gott schon von Anfang an gesehen hat und eingeleitet hat, der schwer nachzuvollziehen ist, aber den wir einfach im Glauben annehmen dürfen. Gott ist mit uns zurechtgekommen. Sonst würden wir nicht hier sitzen, wenn er das nicht getan hätte. Wir sind es nicht gewesen. Wir haben nicht gesagt, ich werde Gott folgen. Nein, er hat mich gerufen. Er war es. Kein Mensch hat sich in die Gegenwart Gottes bringen können, sondern Gott brachte uns in seine Gegenwart. Und so macht er das dann auch mit seinem Bundesvolk und mit der Herrschaft über die ganze Welt. Soweit erstmal zu diesen Versen, wie wir hier gelesen haben. Es schwingt noch viel mehr da drin mit Dinge, die wir vielleicht schon verstehen können, die uns heute erleuchtet werden an Dinge auch, die wir noch nicht verstehen können, die wir erst verstehen, wenn wir sehen. Der Herr Jesus hat ja einmal gesagt zu den Jüngern, ich hätte euch ja noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn das dann aber kommen wird, was der Herr verheißen hat, dann wissen wir, das ist es. Das ist es. Dann werden uns die Augen dafür geöffnet sein. Und darauf dürfen wir uns jetzt schon freuen. Deswegen ist gar kein Grund zur Furcht, zur Angst, auch in den politischen Werdegängen dieser Zeit angesagt. Sondern wir wissen, das Beste kommt noch.